Podcast, das Spezial.
Hallo und herzlich willkommen zu einer aktuellen Spezialfolge unseres Podcasts. Endlich mal wieder ein Thema für eine gute halbe Stunde, würde ich mal tippen, wo wir ganz intensiv eintauchen und wo wir zwei Gäste bei uns im Podcaststudio haben. Und die kommen beide von der JVA Castrop-Rauxel in Ickern, bekannt auch als der Meisenhof. Und die stellen sich jetzt einmal vor.
Mein Name ist der Dennis Stockem. Ich habe frisch geheiratet.
Herzlichen Glückwunsch.
Schön. Bin Sozialarbeiter jetzt im siebten Jahr.
Ja. Und Sie sind?
Ja, mein Name ist Marc Marin. Ich bin 52 Jahre alt. Nehme in der JVA Castrop-Rauxel die Aufgaben des Pressesprechers und des Ausbildungsleiters da und freue mich, heute hier sein zu können.
So, der eine, nur wir sind ja hier nur auf der Tonspur, der eine hat eine Uniform an, also ein Justizhemd mit den Schulterklappen, mit einer Krawatte, mit einer Krawattennadel sogar, die Jacke hängt hier an der Garderobe und der andere ist in Zivil da. Vielleicht fangen wir mal mit dem Zivilisten an, dem Sozialarbeiter. Genau. Wir haben uns ja kürzlich getroffen im Tierheim.
Ja.
Und unser Besuch im Tierheim basierte darauf, dass dort Häftlinge ehrenamtlich helfen. Beim Tierschutzverein Castrop-Rauxel, um dort die Anlagen in Ordnung zu halten, sich um die Tiere zu kümmern. Das hat unheimlich eingeschlagen, unsere Geschichte über die Personen, die da tätig waren. Wie ist das so im Nachgang bei Ihnen eigentlich rezipiert worden?
Super, also einfach nur gut. Ich war da ganz stolz drauf, einfach auch, weil alle Kollegen da super gut mitgemacht haben. Wir sind damals, das ist ja auch schon fast ein Jahr her, also im April kam ich zu dem Tierheim und habe denen eben geschrieben, dass wir da so eine Idee haben. Und dementsprechend haben sich auch ganz viele Gefangene eben gemeldet, dass sie sich ehrenamtlich engagieren. Das heißt, die Gefangenen haben in der Regel ja auch ein bisschen Zeit. Ne? Und die wollen ihre Zeit ja auch irgendwie so ein bisschen sinnvoll gestalten, sodass wir dann auch damit angefangen haben, dann erstmal zusammen mit Bediensteten auch zum Tierheim zu gehen, sodass ich dann irgendwann über die Monate das so eingeschlichen hat, dass wir tatsächlich bis zu 15 Gefangene aktuell auch haben, die da regelmäßig hingehen, also zweimal die Woche.
Besteht da nicht eigentlich immer die Gefahr, dass die dann abhauen? Also eigentlich sind die ja inhaftiert, Straftäter, die eine Haftstrafe absitzen und das ist wahrscheinlich so die erste Frage, die man sich als normaler Bürger, der sich mit dem Thema gar nicht auskennt, stellt, oder?
Ja, natürlich, gute Frage. Also letztendlich ist da bis jetzt noch nichts passiert. Die sind auch, erstmal sind das gelockerte, inhaftierte Männer, ne? Also die wurden schon in Vollzugsplankonferenzen vorgestellt. Das heißt, die waren mindestens ein paar Wochen schon bei uns. Sämtliche Fachdienste und Kollegen haben sich den jeweiligen Mann schon angeguckt. Und wenn die Person dann auch schon gelockert ist, erst dann kommt er überhaupt erstmal in die Frage, überhaupt sich auch ehrenamtlich zu engagieren.
Okay, vielleicht gehen wir mal einmal auf dieses Gelockerte ein. Was bedeutet das? Also wir haben ja hier keinen geschlossenen Vollzug in Castrop-Rauxel, sondern eine Haftanstalt im offenen Vollzug. Vielleicht können Sie einmal erklären, was das bedeutet.
Ja, also offener Vollzug im Vergleich zum geschlossenen Vollzug stellt ja quasi auch in dem Sinne schon eine Lockerung dar. Ne? Wir sind ja völlig andere Rahmenbedingungen, bei denen Gefangenen untergebracht sind. Das heißt, die bewegen sich relativ frei auf dem Gelände unserer Anstalt, erledigen viele Dinge eigenverantwortlich, selbstständig. Und das ist auch etwas, worum es da im Wesentlichen geht, dass wir sowas vermitteln natürlich, auch im Hinblick auf eine anstehende Entlassung, um auch den Übergang in Freiheit zu erleichtern. Was sich in anderen Vollzugsformen häufig so nicht darstellen lässt, so, ne? Einfach aufgrund ja der auch erforderlichen Sicherungsmaßnahmen, ne? Die dann eben dann zwingend notwendig sind. Das heißt, viele Insassen sind dann entsprechend auch fremdbestimmter. Und das lässt sich im offenen Vollzug auch steigern, dahingehend, dass es Möglichkeiten gibt, Ausgänge wahrzunehmen. Also das heißt, ja, zeitlich befristet die Anstalt zu verlassen, um Sozialkontakte zu pflegen zum Beispiel, regelmäßig einer Arbeit nachzugehen. Auch ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, dass wir sagen, so ein Arbeitsplatzerhalt, enorm wichtig, auch für die Zeit danach, absolut schützenswert aus unserer Sicht. Darüber hinaus Wochenendausgänge, ne, wo man auch wirklich dann bei der Familie quasi die Zeit verbringt, auch über Nacht. Ist aber immer, wie mein Kollege gerade auch erwähnt hat, eine Einzelfallentscheidung, basiert immer auf Erfahrungswerten und natürlich auf formalen Kriterien. Das heißt, Wir gucken bei jedem Einzelnen, der sowas beantragt oder auch dafür in Frage kommt. Und das wäre halt auch so ein Einsatz im Tieramt oder grundsätzlich irgendwo im ehrenamtlichen Engagement. Wie hat sich die Person bisher verhalten? Was steht hier auch im Raum? Auch das Delikt spielt natürlich eine Rolle. Was geht da vielleicht möglicherweise für ein Risiko von so einer Person aus? Ne? Und wie hat die sich hier gegeben? So tauschen uns da aus mit allen Beteiligten, die mit dem entsprechenden Menschen zusammenarbeiten. Ja, und treffen dann letztendlich eine Prognoseentscheidung, ganz klar, aber schon faktenbasiert. Ne? Das heißt, sowas wird sicherlich nicht irgendwie nach kürzester Zeit ermöglicht bei jemandem, der uns jetzt noch fremd ist.
Das heißt, nur um mal einmal so auf das Tatbild oder Täterbild zu schauen, Sie haben jetzt nicht nur Leute, die Taschendiebstahl gemacht haben, Sie haben auch Deliktgruppen dabei, was Kapitalverbrechen oder Ähnliches angeht. Oder wo spielt sich das so ungefähr ab in der Range?
Genau, also im Regelfall ist es so, dass wir im offenen Vollzug so die Masse der Insassen, dass es da eher um geringfügige Delikte geht. Aber genau wie Sie gesagt haben, letztendlich findet man auch die gesamte Bandbreite wieder, weil wir auch Menschen erproben oder konkret auf eine Entlassung vorbereiten, die eben möglicherweise schon lange Haftstrafen verbüßt haben. Aber da halt auch immer unter dieser Voraussetzung, ne, einer intensiven Prüfung im Vorfeld. Aber um das vielleicht leichter verständlich zu machen, man muss sich ja immer vor Augen führen, dass so eine Haftzeit bei den meisten eben endlich ist. So, und da versuchen wir natürlich auch das auszuschöpfen, was möglich ist im Vorfeld. Ne? Weil sonst gehen die Leute irgendwann so oder so raus und dann muss man sich natürlich auch ja vor Augen führen oder auch hinterfragen, wer wird da entlassen, ne? Was haben wir bis dahin erreicht, was ist machbar? Und jemanden in eine völlig, sage ich mal, andere Lebensrealität zu entlassen, also die Jahre vorher kennengelernt hat, ne? In einer Form, die überhaupt nicht an die Lebensverhältnisse in Freiheit irgendwie orientiert ist oder so, das bringt erfahrungsgemäß natürlich nichts. Ne? So,
dann das heißt, die sind schneller wieder da,
die sind schneller wieder da, genau. Sein kann. Natürlich, ne? Also völlig überfordert dann in dem Moment, ne? weil wir denen natürlich auch vieles abnehmen. Und klar, die sind bei uns in einem ja, sehr kontrollierten, begleiteten Erprobungsfeld, sage ich mal. So, und auf einmal auf sich alleine gestellt. Ne? Also es ist ganz wichtig, dass man sowas auch vermittelt. Ne?
Also fängt an mit Alltagsbewältigung. Also genau. Morgens pünktlich aufstehen, absolut. Frühstücken, ja. Essen im Kühlschrank haben, sich was kochen und zur Arbeit gehen, wenn es Arbeit gibt. Oder, weiß nicht, Ämtergänge wahrzunehmen, Behördengänge, Papierkram zu erledigen. All diese Dinge, die lästig Alltag sind für Menschen, die in Freiheit leben, ganz normales Doing. Aber für Leute, die in einer Haftanstalt sind, die brauchen das ja dort womöglich gar nicht, 5 Jahre lang.
Genau, theoretisch nicht. Haben Sie auch sehr gut auf den Punkt gebracht. Das ist es nämlich auch genau, eigentlich für uns so völlige Banalitäten vermeintlich, so die für viele von uns ja glücklicherweise selbstverständlich sind, weil wir das von Anfang an so mitbekommen. Aber wir erleben ja auch bei der Masse so, dass es gibt ja Ursachen für Kriminalität, ne? So, also in vielen Fällen so. Und das hat natürlich auch mit Sozialisation zu tun. So, und da sind halt auch viele Insassen dabei, die auch klassische Gesellschaftsverlierer sind, sage ich mal. Ne? Und das ist jetzt kein Grund irgendwie für eine Entschuldigung, ne? Dass man das so auf die, ja wie sagt man immer so schön, auf die schlechte Kindheit schiebt, ne? Als Beispiel. Aber das hat natürlich damit zu tun. Und da finden sich auch Ursachen. Und die Dinge, die Sie gerade aufgezählt haben, so das fordern wir ein und das üben wir ein. Ne? Und das ist eben dieses Erprobungsfeld, dass wir sagen so, ja, die einfachsten Dinge, die man aber braucht, um lebensfähig zu sein, ne? Morgens rechtzeitig aufstehen, sich anziehen, ne, im geregelten Tagesablauf nachgehen so und solche Dinge. So, ne. Das ist eigentlich mal der Anfang.
Wie sieht denn so ein Alltag eines Häftlings dann aus? Wahrscheinlich sehr unterschiedlich von Häftling zu Häftling, weil der vielleicht einen Arbeitgeber hat oder vielleicht in der Werkstatt im Gelände arbeitet. Weiß nicht, vielleicht können Sie das mal einfach schildern. Werden die um 7 Uhr geweckt mit, da rappelt einer mit Ketten an irgendeinem Gitter oder nein? Natürlich alles nicht, aber das ist so das Bild, das man so vor Augen hat, wenn man so einen irgendwie Knast aus dem Fernsehen kennt oder so.
Ja, also in der Regel fängt der Alltag ja erstmal um 6 Uhr an. Das heißt, die Kollegen vom Allgemeinen Vollzugsdienst, die sind dann um 6 Uhr vorhanden, die sind dann um 6 Uhr im Dienst und dann werden die Gefangenen erstmal geweckt. Und in der Regel sind dann schon die ein oder anderen Gefangenen auf, wenn die zum Beispiel in der Küche arbeiten. Die sind nämlich schon ein bisschen früher wach und haben natürlich dann auch entsprechend früher Feierabend, aber damit fängt dann erstmal der Tag an.
Und die sind ja auch nicht in Zellen in der Regel untergebracht in der JVA Meisenhof, sondern in WGs, Stuben. Ne?
Wohngemeinschaft. Ja, genau, das ist eigentlich so eine Wohngemeinschaft. Wir haben von Einzelstuben bis Doppel- und auch Viermannstuben. Und Das ist immer unterschiedlich, je nachdem, wie lang die Gefangenen dann auch schon da sind. Und dann gibt es also sozusagen so eine Warteliste, dass sie sich dann irgendwann bis hocharbeiten können, bis in so eine Einzelstube sozusagen.
Okay, und da muss man aber auch schauen, wer kann gut mit wem auskommen, wer ist vielleicht aber auch eine schlechte Kombination oder so, weiß ich nicht, wird das auch abgekloppt?
Da wird zumindest geschaut und wenn es da jetzt irgendwie zu Problemen kommen sollte, dann sind die Kollegen vom Allgemeinen Vollzugsdienst auch super und gucken, dass vielleicht der ein oder andere dann doch vielleicht umzieht. Aber das kommt in der Regel nicht so richtig vor, weil sich eigentlich alle ganz gut verstehen miteinander.
Okay, dann also wecken, aufstehen, weiß nicht, frühstücken, macht man das gemeinsam oder das macht das jeder für sich oder gibt es eine Mensa, wo alle zusammensitzen oder genau. Wie läuft das ab?
Es gibt eine Mensa, da können dann erstmal die Gefangenen frühstücken und auch Mittagessen zur Mittagspause. Genauso wie auch ihr Abendbrot abholen, aber es gibt auch eine Teeküche pro Haus. Das heißt, da gibt's auch einige Selbstversorger, die sich dann entsprechend da selbst versorgen, ne? Und dann eben, die können ja auch einkaufen gehen, mal eben zu Penny laufen, ne? Was heißt mal eben, aber in ihren Ausgängen entsprechend sich um ihr Essen dann kümmern, was sie sich entsprechend kaufen möchten. Und dann geht's halt mit dem Alltag los, ne? Mit der Arbeit. Und das ist ganz unterschiedlich von bis. Und wie der Kollege ja gerade auch schon gesagt hat, wir machen ja auch Behandlung. Ne? Das bedeutet, wir gehen auch, wir kooperieren mit der Agentur für Arbeit und machen und kümmern uns um vielleicht eine Ausbildung oder eine Maßnahme, damit der Gefangene auch etwas mal in der Hand hat. Weil ganz oft haben wir die Erfahrung gemacht, dass eine abgeschlossene Berufsausbildung noch nicht da ist. Mhm. Ja?
Sie sind als Sozialarbeiter dann auch ganz nah dran an den Menschen. Ich weiß nicht, gibt es da Gespräche? Haben Sie Einzelgespräche mit jedem Inhaftierten oder haben Sie für jeden eine Dokumentation, eine Akte, wo Sie gucken, wie hat der sich in den letzten Monaten eigentlich entwickelt? Wie läuft das für Sie dann ab?
Ja, also wir haben klassischerweise in der Behörde noch ganz viel Akte, noch ganz Papier. Viel Papierkram. Okay. Ja. Und die sind dann auch gut gefüllt, sodass die Gefangenen ja dann in der Regel, dann wenn die gut gefüllt sind, aus einem geschlossenen Vollzug kommen. Das heißt, irgendwann in Richtung Entlassung gehen, ne, wenn die auch schon teilweise viele Jahre im Vollzug sind. Und dann gibt's klassisch erstmal, muss ich erstmal Aktenstudium machen, ne, und muss dann den Gefangenen sprechen. Nehmen ja auch viel Zeit, dass wir uns einmal alle dass wir uns kennenlernen eben. Und das ist dann in der Regel, also eigentlich nicht in der Regel, aber immer, dass das in Einzelgesprächen stattfindet und dann wird ein entsprechender Vollzugsplan erstellt, gemeinsam mit den anderen Kollegen auch. Das heißt, das machen die Psychologen, das machen die Kollegen vom Allgemeinen Vollzugsdienst auch alles und dann wird eben in einer Vollzugsplankonferenz alles soweit vorgetragen und die ganzen Behandlungsmaßnahmen auch vorgeschlagen. Das heißt, entweder Ausbildung oder Schuldnerberatung, Suchtberatung und so weiter und so fort. Mhm. Ne, vielleicht soziales Training, das machen wir in Gruppen. Ne, so Anti-Gewalt-Training machen wir auch, ne, dass das eben auch in Gruppen eben ist. Und solche Sachen werden dann da vorgeschlagen und dann gibt es Vollzugsplan-Fortschreibungen, sodass wir immer mal wieder auch mit den Gefangenen, die immer wieder alles nachbesprechen, aber auch eben ganz engen Austausch mit denen haben.
Kann man denn so grob sagen, jetzt, weiß nicht, statistisch wäre wahrscheinlich schwierig, aber wenn die Leute jetzt mit Ihnen zusammenarbeiten, entwickelt sich bei vielen der Trend eher in Richtung, die können wir bald entlassen, die machen sich gut oder gibt es auch häufig so Rückschritte oder ist das sehr, sehr personenabhängig? Also wo man auch sagen muss, Rückschritt vielleicht sogar wieder in eine geschlossene Einrichtung zurückzugehen.
Ja, also die meisten Gefangenen wissen natürlich auch, woran sie sind, wenn sie bei uns sind. Also die freuen sich, dass sie endlich mal in den offenen Vollzug verlegt werden. Also der Alltag im geschlossenen Vollzug ist ja dann eher trist. Dann, wenn die Glück haben, arbeiten die. Ansonsten sind sie dann doch relativ viel auf der Hütte. Und bei uns ist das dann so, dass sie endlich mal so einen Push kriegen, wo sie dann wissen, okay, wenn ich mich hier gut anstelle, dann kann ich hier sogar bis zu einem freien Beschäftigungsverhältnis schaffen und ganz normal wieder arbeiten gehen. Ich kann meine Steuern bezahlen, ich kann in meine Rente einzahlen und ich kann mich auf ein Leben nach der Haft vorbereiten, um vielleicht sogar meine eigene Wohnung zu finanzieren.
Also die nehmen Sie als Person dann auch als, weiß ich nicht, unterstützende Kraft wahr oder sind Sie eher der böse Aufseher, der immer so Druck macht und fordert und so, oder wie ist das Verhältnis?
Nein, also gut, das liegt jetzt vielleicht bei mir in der Person, dass ich jetzt nicht der Klasse, die, ja, also ich sehe schon zu, dass ich empathisch natürlich daran rangehe, ne? Aber letzten Endes arbeite ich mit erwachsenen Männern und wenn die meine Hilfe annehmen, bin ich sehr gerne für die da. Und wenn die meine Hilfe jetzt nicht unbedingt annehmen, weil sie auch sagen, ich möchte jetzt erstmal für mich alleine sein, weil ich auch erstmal selber wieder auf eigenen Füßen stehen möchte, weil die ja auch die Möglichkeit haben, gerade im offenen Vollzug sich wieder um eigene Sachen zu kümmern. Das verstehe ich auch wieder. Das heißt ja nicht, dass es ja dann gleich negativ ist. Wenn die sich um ihre Sachen kümmern können, finde ich das super. Ansonsten bin ich da eine gute Unterstützung und das wird in der Regel auch angenommen.
Hören Sie oft kritische Worte aus der Bevölkerung, weil die Menschen eher erwarten, dass Straftäter für das, was sie getan haben, bestraft werden müssen? Wie ist so das Verhältnis zwischen Strafe und wir haben jetzt viel so über Resozialisierung ja im Prinzip gesprochen?
Ja, also das kommt vor, auch des Öfteren so. Das liegt aber auch eben ja daran, dass viele auch nicht vollumfänglich informiert sind, was da so passiert.
Dafür sind wir ja heute hier.
Dafür sind wir heute da, genau, deswegen nutzen wir die Gelegenheit. Ne? Und das ist auch gut, weil das, ja, weil das einfach, das ist natürlich auch ein ganz spannendes Betätigungsfeld und auch eine ganz wichtige Geschichte, so auch für uns als Gesellschaft. Jetzt muss man ja sagen, dass das Vollzug als solches ist jetzt ja auch nicht unbedingt so ein schönes Thema, mit dem sich viele Leute befassen wollen. So. Insofern fühlen wir da ja auch leider Gottes ein bisschen so ein Schatten da sein, aber jetzt arbeiten wir ja gerade konkret daran, dass sich das ändert, ne, und wir ein bisschen in die Sonne treten. Aber klar, ne, natürlich so, wenn man erstmal mitbekommt, hat jemand irgendwie gegen Regeln verstoßen, möglicherweise ganz massiv, ne, da hat man natürlich auch eine Meinung dazu und dann geht's natürlich auch darum, dass solche Sachen, dass da eine Konsequenz erfolgt, dass das bestraft wird. Und ja, ich habe so zumindest so in meiner Arbeit so gerade mit Leuten so außerhalb, die so vollzugsfremd sind, sag ich mal, die Erfahrung gemacht, dass ja dann solche Menschen dann häufig so aus dem Blickfeld verschwinden, ne, aber so mit dem beruhigenden Wissen im Hinterkopf, die sind jetzt erstmal weggesperrt. Und damit hat sich das Thema halt auch für viele erledigt so, ne? Und was vielleicht auch manchmal noch so vorkommt in den Köpfen, ist, dass das auch irgendwie eine kostenintensive Geschichte ist. Und ja, völlig nachvollziehbar wird da natürlich auch sowas kritisch hinterfragt, ne? Wo man sagt, so eine Pauschalmeinung, so warum investiert man da so viel Geld in solche Menschen? Ne? Und deswegen ist ja auch Aufklärung so wichtig, ne?
Weil, was antworten Sie denn dann? Genau. Also was entgegnen Sie den Leuten, wenn die kritisch? Ich meine, Sie sehen ja jetzt auch noch in ihrer Uniform eher so wie der klassische Schließer.
Das böse Wort. Das böse Wort. Nein, das genau, Schließerwärter. Wird auch dem Beruf nicht gerecht, nicht mal ansatzweise, weil wir ja viel mehr machen, ne, tatsächlich. Aber klar, Sie haben natürlich recht, auch für die Inhaftierten, für die Menschen, die es betrifft, sieht es natürlich auch erstmal so aus. Ne?
Zumindest wie eine Autorität. Genau, und der Sozialarbeiter sieht aus wie jeder andere Mensch auf der Straße auch, sag ich jetzt mal.
Ich gebe Ihnen recht, der sieht jetzt irgendwie netter aus hier.
Ja, Sie sehen beide nett aus.
Dankeschön. Nein, also wenn sowas aufkommt, dann sagen wir klar, ne, wir haben natürlich grundsätzlich einen gesetzlichen Sicherheitsauftrag. Ne, so, ne, das steht natürlich an erster Stelle, ne, Schutz der Allgemeinheit, dass wir sagen, klar, sorgen wir dafür, dass diese Strafe auch in der Form stattfindet und umgesetzt wird und dass sich niemand dem Ganzen entzieht, das ist das eine. Und da ist es natürlich auch Strafe, der Freiheitsentzug, also ganz klar im klassischen Sinne. Aber was viel wesentlicher ist, und das ist auch in unserem Auftrag genauso formuliert, ist, dass wir diese Zeit, ne, diese Freiheitsstrafe, also die Zeit, die uns zur Verfügung steht, dafür nutzen, mit Menschen zu arbeiten. So. Und natürlich ist das auch kostenintensiv, keine Frage. Ne? Aber Fakt ist ja, das ist auch ein Teil unserer Gesellschaft. Ne? Es handelt sich immer noch um Menschen. Ne? Die werden auch Bestandteil unserer Gesellschaft bleiben. Ne? Die Masse der Inhaftierten hier in Deutschland ist irgendwann wieder auf freiem Fuß. Und da muss man sich einfach eben auch als Gesellschaft immer wieder fragen, so macht das Sinn, Leute einfach nur wegzusperren? Und das ist es Gott sei Dank nicht, was wir tun. Also ja, klassisch Zuchthaus, sage ich mal, ne? So wie man es kennt, so aus früheren Zeiten und wie es das ja auch in anderen Staaten noch gibt. Und in der Zeit passiert natürlich nichts so. Ne? Was soll sich da verändern? Ne? So ganz im Gegenteil, so die Erfahrungen, die da gemacht worden sind, dass Menschen dann eigentlich in der Regel noch frustrierter und aggressiver entlassen werden. So. Und unser Auftrag formuliert das so, und da reden wir halt über Resozialisierung, dass wir sagen, ja, wir nutzen diesen Zeitraum bestmöglich, so investieren in diese Menschen, versuchen, ne, mit denen zu arbeiten, das Beste herauszuholen. Das beruht natürlich auch immer auf Freiwilligkeit. Ne? Das müssen diese Leute auch annehmen wollen. So, um dann eben ja Chancen auf ein sozial integriertes Leben zu verbessern für die Zeit danach. Ne? So, wie gesagt, Faktor Zeit ist immer so ein Punkt. Und das, was Sie auch gerade gesagt haben, das kann man auch gut auf die Uniform übertragen. ne, weil die natürlich auch eine gewisse Symbolik hat, einen Eindruck macht. Das ist auch erstmal Überzeugungsarbeit. Ne? Das heißt auch, man muss natürlich auch Leute dazu motivieren. Und viele Insassen, die sich plötzlich dann in so einem Gefängnis wiederfinden, die kommen ja auch mit völlig falschen Vorstellungen dahinter, ne, dahin. Ne? Haben teilweise so, ne, so ja, ne, vielleicht mal einen amerikanischen Film gesehen oder sowas darüber. Die wissen ja teilweise selber gar nicht, was wir da wollen. Ne? Und wenn sie dann vor so jemandem stehen in Uniform und sagen, so, jetzt wird hier resozialisiert, so, ja, das überzeugt jetzt vielleicht nicht jeden und holt auch nicht jeden ab, ne, dass die Leute sagen, wow, tolles Angebot, da bin ich dabei, ne, so, sondern, ne, da muss man natürlich sich auch kennenlernen, darüber sprechen und sagen, so, hören Sie mal, wir machen das auch in Ihrem Interesse und vielleicht sind wir in der Lage, aber da müssen Sie mitmachen, hier ein paar Dinge wieder zu korrigieren, ne, und so, letztendlich ist es ja auch nicht das, was Sie zukünftig wollen, dass sich das hier wiederholt, ne, so, vielleicht schaffen wir es tatsächlich, dass zukünftig die Dinge besser laufen, ne.
Besteht dadurch nicht die Gefahr, dass es dadurch eigentlich zu gemütlich ist in der JVA Meisenhof? Auch da kann man gut wohnen, da ist man sicher, da kriegt man zu essen, da kann man sogar arbeiten, da hat man ein paar Kumpels, die haben auch schon mal eine krumme Sache gemacht, mit denen kann man sich austauschen über irgendwelche Tricks oder eben auch nicht. Ist es dann nicht zu gemütlich, schon fast wie in einem Hotel?
Nein, also klar, ne, das gehört auch dazu, ne, keine Frage so, ne, und die Leute haben auch viele Freiheiten so, aber wir fordern natürlich auch viel ein. Ne, und wenn wir sehen, dass jemand nicht bereit ist, da mitzumachen oder sagen wir mal nur gewisse Vorteile für sich oder Annehmlichkeiten zu nutzen oder so, dann ist das vielleicht auch ein Punkt, ne, wo man dann auch überlegen muss, ob derjenige oder diejenige dann nicht in einer anderen Einrichtung besser aufgehoben ist, ne, entsprechend. Also das ist ganz klar. Ne? Also die Gefangenen, ne, die sind auch, die haben auch eine gewisse Mitwirkungspflicht, ne, bei dieser ganzen Geschichte so. Und da bleiben wir auch dran. Ne? So, es gibt auch ein paar Sachen, die sind auch wirklich vollumfänglich verpflichtend, ne, für Insassen. Ne? Und das wird auch entsprechend, sag ich mal, geahndet, wenn man sich dann da nicht beteiligt. So, ne? Solche Dinge, also das gehört schon dazu. Ne? Und dass es die anderen Sachen da gibt, das ist auch ganz wichtig für die Motivation. Ne? Also das, was wir unter Resozialisierung verstehen und das, was im Rahmen von Behandlungsmaßnahmen läuft, das ist ja auch für die Leute ein Marathon. Ne? Also auch das, was Sie vorhin gesagt haben, so, ne? Vielen, die vielleicht denen so ja, ganz normale Dinge des Alltags abgehen, ne? Die müssen quasi jetzt das ständig tagtäglich einüben, ne? Werden da entsprechend von uns begleitet, kontrolliert aber auch und diese Dinge, das ist ja auch Arbeit und das sind auch Belastungen. So. Und da muss man auch zwischendurch, sage ich mal, wie in allen anderen Bereichen des Lebens auch, ja, ein positives Erleben, ne, schaffen. Ne? Eine Motivation vermitteln, so, ne, dass die auch merken, so, okay, das bringt auch was für mich. Ne? Tatsächlich so, ich merke jetzt auch ganz konkret so im Ergebnis, dass ich hier dadurch gewisse Freiheiten vielleicht genießen kann. Eigentlich das, was Sie vorhin sagten, auch mit den Lockerungen. Ne? Wenn jemand mitmacht, sich so an die Regeln hält, ne, so das, was wir so einverlangen und da einen guten Verlauf macht, dann wäre das ja auch so eine Person, die möglicherweise, ja, der solche Lockerungen genehmigt werden, wie wir das vorhin besprochen haben. Ne? Und jemand, der sich natürlich total verweigert, der wird nicht in den Genuss von solchen Dingen kommen. Ne?
Das heißt, es gibt schon so ein bisschen dieses Zuckerbrot- und Peitsche-Symbol, wer sich gut fühlt, der wird belohnt und wer es nicht tut, der bekommt es auch zu spüren in gewisser Weise.
Ja. Aber genau das ist ja auch in der Gesellschaft der Fall. Ja, also letzten Endes ist das ja auch ein Prozess, die Gefangenen werden ja erstmal in den nächsten Monaten erprobt. Das heißt, die werden ja nicht schon morgen draußen ganz normal wieder arbeiten oder bei ihrer Familie schlafen. Das ist ja ein Prozess über Monate. Und wenn die sich dementsprechend führen, wenn die gut mitmachen und wenn alles soweit läuft, dann können die auch entsprechend belohnt werden, wie wir ja im Endeffekt auch draußen belohnt werden, wenn wir gute Leistungen abbringen.
Jetzt sind Sie als JVA Meisenhof ja auch im Stadtgebiet Bild so richtig präsent eigentlich. Also vor allem in Ickern im Stadtteil, jeder kennt den Knast in Anführungsstrichen und weiß auch vielleicht ihn zu nehmen. Wie ist so Ihr Gefühl? Sie kommen ja eigentlich von außerhalb, nach Castrop-Rauxel, Sie sind seit ungefähr einem Jahr jetzt hier tätig. Wie ist so Ihr Gefühl der Einbettung oder spielt das eigentlich für Sie ehrlich gesagt nicht so eine große Rolle?
Doch, absolut. Also das Gefühl ist sehr, sehr gut, muss ich echt sagen. So. Und für einen wirklich völlig Außenstehenden, ne, ich war bis letztes Jahr in einer anderen JVA tätig, auch ja überraschend gut. Ne, empfinde ich wirklich sehr, sehr positiv. Ich nehme es auch sehr ernst, das ist auch super wichtig, ne? Weil wie gesagt, ne, auch alles, was da passiert und auch die Leute, die da untergebracht sind, einschließlich uns, wir sind ein Teil der Gesellschaft, ne? Und das lebt natürlich auch von der Akzeptanz der Bevölkerung. Und letztendlich sind wir auch da wieder bei den Resozialisierungsmaßnahmen. Es geht ja auch darum, auch Vorurteile abzubauen. Ne? So tatsächlich auch gegenüber Inhaftierte, ne? Und alles, was damit zusammenhängt. Auch das braucht man für Wiedereingliederung. Ne? Tatsächlich, dass auch Menschen, sage ich mal, eben, ne, zum Beispiel hier aus Ickern und aus dem Umfeld, aber es gilt auch für jeden anderen auch, auch sehen, so da passieren gute Dinge, ne? da steckt auch ein Konzept hinter, ne? Eine Absicht so, und das kommt so für uns zum Tragen als Gesellschaft tatsächlich in positivster Weise. Wir haben da auch einen konkreten Nutzen davon, ne? Wenn ich das mal runterbreche, ich sagen kann, wenn ich schaffe, es tatsächlich jemanden vollumfänglich zu resozialisieren, ne? So wie wir uns das vorstellen, dann geht ja von dem überhaupt keine Gefahr mehr aus, ne? Da brauche ich keine Mauern, keine Stacheldrähte, ne? keine Gitter vorm Fenster als Beispiel so. Und wie gesagt, da profitieren wir ja alle von. So, ne? Aber dafür ist natürlich auch wichtig, sage ich mal, so wie hier heute auch, ja, eine gewisse Transparenz zu schaffen, ne? Den Leuten das mal zeigen. Da hat man im offenen Vollzug natürlich mehr Möglichkeiten. Ich muss zugeben, als ich das erste Mal vor Jahren hier hingekommen bin, war ich wirklich überrascht. Ich bin auch zweimal an der Zufahrt vorbeigefahren.
Man erkennt gar nicht,
gar nichts, ne? Genau, weil das ja, ne, wirklich, wo ich gesagt habe, eine einfache Wohnsiedlung so, das hier kann ja niemals das Gefängnis sein. Und da sieht man ja auch gerade, und die Ekaner wissen es ja auch am besten, ne, so wirklich diese Nähe, ne, wirklich eingebettet eben, ne, in so einen Wohnbereich, das Ganze so. Aber das klappt sehr gut, ne? Wir haben ja diverse Angebote, so den jährlichen Weihnachtsmarkt zum Beispiel, ne, wo wir auch unsere Pforten öffnen, diverse Veranstaltungen. Dieses Jahr auch im Rahmen, sag ich mal, der Jubiläumsfeiern der Stadt, wo wir uns beteiligen. Auch da bieten wir zum Beispiel auch Führungen an, ne, für Interessierte in nächster Zeit übers Jahr verteilt. Das wird auch gut angenommen, so. Und tatsächlich erlebe ich auch da im Austausch, ne, erlebe Menschen, die auch schon öfter mal da waren, dass das sehr hilfreich ist, ne, aber auch, so wie gesagt, in deren Wahrnehmung auch tatsächlich eine gute Geschichte. Ne, die auch da in Kontakt mit Gefangenen kommen, das mal sehen. Und man hat ja schnell ein sehr abstraktes und häufig auch sehr verworrenes Bild von so Dingen, wenn man das nicht mal so zu Gesicht bekommen hat, ne, tatsächlich. Ne, und letztendlich ist eigentlich auch dieser Einsatz beim Tierheim, über den wir gesprochen haben, auch ein Teil davon. Ne, so, ne, klar, so jeder hat so seine Vorstellung, wenn man so hört, Gefangene, ne, so typisch so. Und dann sieht man da auf einmal Menschen, die sich dann mit so einer Vorgeschichte irgendwie da ehrenamtlich engagieren oder sowas. Passt manchmal vielleicht erstmal gefühlt nicht so zusammen, ne?
Genau, und was ich auch noch dazu sagen wollte, ist, ich habe den Gefangenen dann die Beiträge von Instagram gezeigt. Die haben dann, die haben sich das dann durchgelesen und dachten einfach nur so, wow, danke, das ist so schön, solche tollen Beiträge zu lesen, und das hört man doch ganz gerne.
Ja, wir haben uns auch sehr gewundert, das habe ich anfangs schon mal anklingen lassen, auf unserer Instagram-Seite Ronachrichten Castrop, da ist wirklich unheimlich viel Feedback auf dieses Video, dieses Reel heißt das ja, gekommen. Also so viele Ansichten haben wir selten und irgendwie fast nur, man sagt dann im Netz so Flauschkommentare, hey toll, dass es das gibt und super, dass sie sich engagieren und so. Oft hat man ja so ein bisschen wahrscheinlich auch die Angst oder die Sorge, Straftäter, die in der Öffentlichkeit stehen, da wird sofort gebasht, der muss eingesperrt werden, was hat der denn verbrochen und so, aber das war gefühlt gar nicht der Fall. Und in diesem Sinne wollen wir vielleicht weitermachen. Ich empfinde unseren Besuch im Tierschutzverein mit Ihnen zusammen, aber auch jetzt den hier bei uns im Podcast eigentlich als Initialzündung. Ich würde mich total freuen, wenn wir weitere Menschen vorstellen können, die bei Ihnen arbeiten, die bei Ihnen vielleicht auch inhaftiert sind, um so einfach noch mehr zu transportieren. Was passiert da hinter den Zäunen? Es gibt ja doch Zäune, keine großen Mauern und so, aber doch Sicherheitsdinge, die so ein bisschen den Knast von der Allgemeinheit doch abschotten. Auch berechtigterweise, aber mit Ihnen beiden können wir schaffen, so ein bisschen einen kleinen Blick durch das Schlüsselloch in die JVA zu werfen. Und jetzt müssen wir noch einen Veranstaltungshinweis loswerden. Ich weiß nicht, Herr Marien, kriegen Sie das auf die Reihe? Bald gibt's ein Konzert, ne? Von jemandem, der in Castrop-Rauxel auch einige Berühmtheit erlangt hat, Dustin Lukat, ja, mit seiner Band Gap tritt auf in der JVA Meisenhof für die Menschen, die drin sind, aber auch für Leute, die draußen sind, ne?
Genau, ich krieg's auch auf die Reihe. Ne, tatsächlich findet das jetzt auch schon im nächsten Monat statt, am 19. März. Abends in der JVA Castrop-Rauxel. Ich liege doch jetzt richtig mit dem 19, glaube ich. Ne? Ja. Ich muss mal nachhorchen. Genau. Herr Lukat tritt netterweise bei uns auf. Eine ganz tolle Geschichte.
Ne, weil witzigerweise Polizeibeamter.
Ne? Witzigerweise Polizeibeamter, passt super. Ne, und natürlich auch einfach deswegen, weil er natürlich auch hier aus dem Ort kommt. Ne, das ist natürlich auch für uns eine besondere Ehre. Das ist eigentlich genau so ein Beispiel dafür. Immer eine schöne Gelegenheit, tatsächlich was, ja, als im Rahmen von Kultur und Freizeitangeboten was für Gefangene anzubieten. Ne, auch das ist wichtig, ne, und auch dieses Signal, da kommt jemand von außerhalb hier hin, der, wie Herr Lukat, mit Sicherheit auch viele, viele andere Termine wahrnehmen könnte.
Wertschätzung so hat es.
Genau, ja, genau. Das, ne, und das ist für viele Gefangene ja auch nicht so selbstverständlich tatsächlich. Das wird sehr, sehr positiv, ne, bewertet tatsächlich so. Das ist die eine Sache, ne, und das ist dann natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, in dem Rahmen auch nochmal eben, ne, die Tore auch für Besucher von außerhalb zu öffnen. So, ne, und dass wir in der Lage sind, ne, und da schließe ich auch unsere Kolleginnen und Kollegen ein, wirklich gemeinsam mit allen Gruppen so eine Veranstaltung zu genießen. in vollen Zügen. Ganz, ganz tolle Geschichte. In dem Fall sowieso. Wir machen ähnliche Dinge auch, so, aber dann oftmals nicht in der Größenordnung, sage ich mal so. Insofern sind wir da alle super gespannt. Freuen uns, dass Herr Luckert dazu gesagt hat. Ne, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte und sind jetzt natürlich gespannt, wie das Ganze so verlaufen wird.
Wir werden dazu auf rohnachrichten.de/Kastrop auch demnächst nochmal öffentlich. Wir haben schon berichtet, dass das stattfindet. Es ist aber im Moment noch nicht ganz klar, wie wir das machen. Wir würden unseren Lesern nämlich gerne auch ein paar Karten zur Verfügung stellen. Also die Karten sind kostenlos. Dennoch braucht man eine Karte, um reinzukommen. Und man muss sich auch durch die Pforte im Prinzip registrieren, dass man da ist und dass man wieder gegangen ist. Das ist für die JVA intern ja wichtig, das zu wissen und zu regeln. Da wird es also demnächst noch einen Beitrag geben und dann gibt es Karten zu gewinnen für diese Veranstaltung mit Dustin Luckert in der JVA. Und ich glaube auch eure Band, ihr habt auch eine Band im Knast, ne? Die Ins and Outs heißen die, glaube ich.
Ja, korrekt.
Die sind dann auch irgendwie beteiligt an dem Abend.
Genau, also die werden Herrn Luckert begleiten in dem Fall. Das mit der Band ist auch eine spannende Geschichte, weil das auch eine gemischte Band ist. Ne? Aus
Julius Kollegen. Wandel, der ehemalige Anstaltsleiter, ist der da auch noch mit von der Partie?
Der wird auf jeden Fall vor Ort sein, tatsächlich. Das wird dann der Begleitung dienen in dem Fall, ne, für Herrn Luckert. Und insofern einfach eine spannende Kooperation.
Ganz klar. Ganz herzlichen Dank für den Besuch im Podcast.
Gerne.
Wir bleiben in Kontakt und werden demnächst nochmal wieder berichten aus der JVA mit Menschen, die dort arbeiten, die dort inhaftiert sind vielleicht auch. Insofern in diesem Sinne erstmal weiterhin gute Arbeit, gute Zusammenarbeit und wie wir das hier in der Runde immer machen, mein Abschied, Glück auf.
Sehr gerne, Dankeschön.
Podcast, das Spezial.